Hallo Lisa, hi, schön, dass du da bist. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Ja, hi Jan, ich bin Lisa Christ. Ich mache Slam Poetry und Gabarett und schreibe Kolumnen. Und bin beim Radio und beim Fernsehen überall. Ich mache noch viele Sachen.
Und jetzt eben vor einem Auftritt vom Bundesordner, wann fährt deine Nervosität an?
Das ist eine schwierige Frage. Man kann das ja nicht so gut steuern, wenn das Nervosität kommt und wenn nicht. Oder ob sie kommt oder ob nicht. Und jetzt beim Bundesordner ist es so, jetzt sind wir, heute ist Freitag und wir haben die Woche vom Dienstag an gespielt, jeden Tag. Es ist jetzt die vierte Woche, mit, wenn man Proben mitzählt. Und jetzt langsam ist wirklich so ein bisschen, also wirklich nervös wird ich nicht mehr. Es gibt eine gewisse Anspannung vor dem Auftritt, weil man sich konzentriert und weil man so kurz vorher merkt, okay, jetzt, oh shit, jetzt gehe ich raus vor die Leute und muss etwas machen und es muss passen und so. Aber so wirklich nervös im Sinne von Auftrittsangst, Lampenfieber, gibt es einmal nicht mehr in dem Massstab, wo man am Anfang hat. Also für, ein bisschen Anspannung, ja. Aber
ist
ja
immer gesund. So, ein bisschen Anspannung. Weil wenn ja nichts dumm wäre, wäre ich auch nicht gut.
Ja, also wenn gar nicht dumm ist, dann ist meistens der Auftritt auch ein bisschen lasch. Aber ich muss sagen, jetzt bei dem, es kommt eine gewisse Routine rein. Und da bin ich auch dankbar, weil wenn man 5 Auftritte oder 6 Auftritte in der Woche hat, und jeden Abend Adrenalin ausschüttet, das macht dich einfach fertig. Also energiemässig.
Hast du ein Ritual so vor einem Auftritt?
Ich trinke immer recht viel Wasser. Also okay, während meiner Auftritte auch. Also jetzt nicht auf der Bühne, aber so immer, wenn ich ab der Bühne gehe, ich trinke immer sehr viel Wasser. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen ein Tick, weil ich immer so, oder von der Nervosität bekommt man Mundtrockenheit und dann genau, denke ich immer so, oh, ich muss hydrieren, solange ich noch kann, genau, damit ich auf der Bühne nachher, wenn ich ein Trocknungsmund bekomme, genug Reserve habe. Das ist ein bisschen komisch, ich weiß nicht, ob es so funktioniert, aber ich mache es einfach. Und ganz kurz vorher habe ich so den Tick, dass ich immer so an meiner Nase rum, also es sieht nie jemand, aber das, also außer die, die mit mir hinter der Bühne sind, aber das mache ich immer vorher. Und sonst, ein festes Ritual habe ich eigentlich nicht. Ich tue mich manchmal, wenn ich nervös bin, tue ich das im Körper so ausschütteln oder abklopfen. So. Ja.
Und eben, jetzt bist du mit 2 Programmen unterwegs. Würdest du kurz beschreiben, was das eine und das andere ist?
Also jetzt im Moment bin ich ja nur mit dem Bundesordner unterwegs. Weil da spielen wir so oft, ich kann nicht noch andere Sachen spielen zwischendrin. Also ich hatte einen Einzelauftritt dazwischen. Der Bundesordner ist ein satirischer Jahresrückblick, ist eine Eigenproduktion vom Casino Theater Winterthur, wo dieses Jahr sind es 9 Künstler, Künstlerinnen oder Künstlerduos, die Sachen beisteuern. Und das Ganze ist unter der Regie von jemandem, wird dann das zusammengefügt und dann schaut man, wie kann man das in einem Bühnenbild machen und so, dass es theatralisch auch gut ist. Und dann ist das nachher so eine ganze Abend, so eine ganze Abend eine Show. Und das andere, was du wahrscheinlich meinst, ist mein Solo-Programm. Das ist einfach das Programm von mir, das ich geschrieben habe, das ich auch zusammen mit Hilfe von einer Regisseurin nachher einstudiert habe, wie ich es auf die Bühne kann bringen kann. Und das sind 2x45 Minuten, die ich allein mache. Genau. Und mit dem fange ich dann wieder an, wenn der Bundesordner abgespielt ist.
Wann hast du gemerkt, dass dir das Wort noch liegt, so schriftlich und auch reden? Und so Komik?
Also ich glaube, also es war sicher nicht gleichzeitig gewesen, das mit dem Wort und mit der Komik. Und dass ich gemerkt habe, dass mir das Wort liegt, das ist ja, man merkt es ja, es gibt, glaube ich, 2 Zeitpunkte. Der erste Zeitpunkt kann ich wie nicht genau festlegen, weil der für mich selber schreiben oder das Ausdrücken mit Wort und Kommunikation und so, das war schon immer etwas, was mir wichtig war und wo ich viel gemacht habe. Schon als Jugendliche oder schon auch, vielleicht sogar auch schon kleiner. Also ich habe viel auch, als Kind habe ich mega viel Kassettchen gelassen und so. Also es ist, wenn man dann so zurück, aber an das erinnere ich mich selber natürlich nicht mehr. Aber meine Eltern sagen mir dann so, ja, du hast ja dann schon Kassettchen gelassen, du hast dann schon immer auch so auswendig können aufsagen und so. Und dass ich das aber gut kann, das bekommt man dann von außen mit. Ah, das, was ich schreibe als Aufsatz, das ergibt gute Noten. Oder ah, jetzt habe ich an einem Slam mitgemacht und das bekomme ich gutes Feedback drauf. Also die anderen Leute haben irgendwie etwas davon und ich mache es noch gerne. Und das ist nachher wieder der zweite Punkt, wo man merkt, ah, ich kann das auch noch gut.
Und wenn ist ein Komik noch dazu gekommen?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, auf der Slam-Bühne, also so, dass ich es anfange zu instrumentalisieren, das ist relativ schnell passiert, nachdem ich mein Slam angefangen habe. Also schon bei meinem ersten, also bei meinem allerersten Auftritt natürlich nicht. Da bin ich gekommen, habe nicht gewusst, was ein Slam ist und habe gerade mitgemacht. Und dann habe ich irgendeinen schwülstigen Teenie-Text vortragen. Ich war irgendwie 16. Und dann habe ich aber gesehen, dass es andere Leute gibt, die Texte machen, die ich sehr geil finde, die ich witzig finde, wo ich unterhaltsam und gescheit finde und so. Und dann habe ich extra einen Text geschrieben für meinen nächsten Slam und der hat auch schon Elemente drin gehabt, die lustig waren. Aber vielleicht ist es auch noch wichtig zu sagen, dass wenn ich etwas schreibe, ich sitze nie hin und denke, jetzt schreibe ich etwas Lustiges. Und das ist der also das ist nie im Vordergrund. Oder das kommt immer erst an zweiter oder dritter Stelle. Also wie ich etwas erzähle, ist für viele Leute auf eine Art lustig, oftmals ohne, dass es mir bewusst ist. Beim Schreiben. Manchmal schon. Mittlerweile weiss ich, also es bedingt sich auch ein bisschen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja. In dem Fall schreibst du einfach viel einfacher für dich.
Ja, wieder mehr. Ich habe eine Zeit lang damit aufgehört und habe eigentlich nur noch für die Bühne geschrieben und dann habe ich gemerkt, es hat halt nicht alles, was ich schreibe, auf einer Bühne Platz. Es ist auch nicht alles, was ich schreibe, für andere Leute denkt.
Sondern für dich oder
auch für mich. Sortieren. Genau. Und Schreiben ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Auch immer gewesen. Und auch das, was ich auf die Bühne bringe, ist eine Art Bewältigungsmechanismus. Aber es ist halt etwas, das dann anders bearbeitet oder aufgearbeitet ist für auf die Bühne.
Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
Ich würde sagen, recht straightforward. Ja, schamlos. Auf eine Art. Aber nicht.
Und gleich Niveau. Das Niveau kommt ja dann gleich immer irgendwie durch die Blume. Man muss
ja
manchmal suchen, aber da ist es.
Ja, schamlos heisst für mich nicht unbedingt okay. Niveaulos. Also, es geht mir mehr darum.
Plakativ etwas.
Zum, ja, auch nicht unbedingt nur plakativ, sondern einfach auf eine Art. Also ich probiere möglichst ehrlich zu sein in der Herangehensweise, wie ich mich mit Sachen auseinandersetze. Und das heisst aber auch ehrlich sein in Bezug auf gesehen, dass es verschiedene Sichtweisen auf ein Thema gibt und dass alle eine Art, dass man alle, das haben nicht alle Berechtigung, also doch die Sichtweisen haben alle Berechtigung, was aber nicht heisst, dass alle richtig sind. Weißt du, was ich meine?
In deinem Kontext.
Ja, in jedem Kontext.
Ja, natürlich. Aber wenn es ja irgendwie nicht eine Darrechtsbewilligung hätte, wäre es ja nicht da. Irgendwie findet es ja dann gleich ihre Anhänger. Also irgendwo durch muss es ja gleich in jeder nur gemieden würde werden. Also ich bin völlig deiner Meinung, ja, aber ja. Dann gäbe es ja nicht.
Genau, also es gibt halt wie... Ich glaube, es lohnt sich, um nochmal hinzuschauen und genau hinzuschauen, auch wenn es weh tut. Und manchmal muss man das dann sogar nur wiederholen. Man muss es nicht einmal abstrahieren. Man muss nur wiederholen, was eigentlich passiert. Und das ist dann eigentlich schon komisch, weil es so absurd ist.
Ja.
Ja.
Was beschäftigt dich denn momentan so für dich, jetzt, wo du dann auch so denkst, gesellschaftlich oder politisch, was beschäftigt dich momentan? Oder bist du so im Modus, das ist gar nicht gross?
Doch, also momentan beschäftigt mich vor allem, also bei mir ist es oft so, dass ich muss etwas wie zuerst persönlich aufarbeiten oder verarbeiten und Traumen genagen und dann kann ich mir bewusst werden, was es auf einer gesellschaftlichen Ebene für eine Relevanz hat oder könnte haben. Weil grundsätzlich bin ich zwar eine Einzelperson, aber ich bin immer auch ein Kind von meiner Umwelt. Also so, wie es mir geht, geht es wahrscheinlich recht vielen Leuten. Ich sehe da nicht, dass ich da speziell einzeln bin. Und darum hat viel von meinem Privaten nachher auch weißt, eine gesellschaftliche... Es ist jetzt nicht so, ich bin so speziell und darum ist das gesellschaftlich wichtig.
Ich sehe es auch in der Kultur oder in den Filmen. Ich sehe ja etwa 60er-Jahre-Film. Rein vom Rollenbild her, es wird immer eine Relevanz haben. Man ist ja dann auch in dieser Zeit daheim. Man artikuliert sich so, wie es momentan ist. Ja, Also ich verstehe es.
Ja, genau das meine ich eigentlich. Und was mich im Moment sehr beschäftigt, ist die... ich bin jetzt seit... das ist jetzt das dritte Jahr von meiner Selbstständigkeit. Und ich bin jetzt einfach zweimal schon so am Rand von einer kompletten Erschöpfung gewesen. Okay. Und mich interessiert im Moment, oder was mich beschäftigt, vor allem einfach aus einer Not raus, oder aus einer Wichtigkeit für mich persönlich, dass ich gesund bleibe und dass es mir gut geht, ist, wie kann ich das machen? Wie kommt das überhaupt? Also ich bin mega fest mit dem in meinem Kopf, ist mega so Arbeit, Arbeit, Arbeit. Oder etwas schaffen, etwas machen ist mega gut, ist wichtig. Produktiv sein ist wichtig. Etwas leisten ist wichtig. Etwas machen ist wichtig. Und einfach mal nichts machen. Oder einfach mal...
Es reinschauen, der Witcher.
Ja, oder nicht einmal... Also ja, Witcher. nicht einmal es reinschauen,
oder
sondern...
Oder einfach mal nichts.
Nichts machen, wirklich nichts machen. Also weißt, oder gehen spazieren ohne Ziel. Etwas ohne Ziel machen. Etwas machen, ohne den Anspruch zu haben, gut sein dabei und so. Dass das in unserer Gesellschaft und... Also, mir ist das mega abhanden gekommen und ich merke, dass es mir fehlt. Also spielerischen Zugang zu etwas empfinden. Rausgehen und spielen. Als Kind macht man das die ganze Zeit. Als Erwachsene habe ich das nie mehr gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, wo mir wirklich fehlt. Irgendwo durch. Weil mir das viel Lebenskraft und so Lebensfreude auch gibt, wenn man kann. Wenn man eben etwas spielerisch machen kann, hat es keinen Zwang, zu einem Ziel zu führen. Oder etwas. Oder? Wenn du rausgehst, spielen, es geht nur um einen Moment. Es geht darum, Spass zu haben und zusammen sozial zu sein und so.
Was ich super. Also, was mich ein bisschen schockiert hat, ich war so als Anime-Kind, als ein kleiner Bub. Ich bin immer noch klein, aber Bub. Und dort waren die 20 Minuten lang gewesen. Weil ich mich völlig in das hineinkonzentriert habe und für mich sonst nichts existiert. Nur in 20 Minuten. Jetzt, wenn ich mir denke, in 2 Stunden kommt noch das Interview, sind die 20 Minuten mega kurz. Mhm. Und darum denke ich, eben das Kind kann sich verlieren in etwas. Und dann eben Tage als Kind sind mega lang gewesen, obwohl es auch nur 24 Stunden, aber von der Qualität her, darum kann ich das gut verstehen.
Ja, und ich glaube, es geht auch. Also klar kannst du, natürlich als Kind ist es auch krass, weil du das als Kind machst, du sehr viele Sachen zum ersten Mal, oder? Und darum ist es natürlich viel krasser. Ja. Das kannst du nachher nicht als Erwachsener nochmal so rekonstruieren. Aber ich glaube, der Unterschied ist vor allem bei mir, und das hat nachher auch eine Auswirkung auf die Qualität der Sachen, ist, dass wenn ich eine Serie schaue, dann auch 100% in meiner Aufmerksamkeit bei dieser Serie sein und nicht nur gleichzeitig am Handy sein und daran denken, was ich sonst noch machen muss, sondern 100% bei dieser Serie sein. Weil wenn ich das mache, dann schaue ich nicht 7 Folgen. Dann schaue ich eine und nach einer oder nach eineinhalb bin ich müde und denke so, ah nein, und dann schalte ich ab.
Gefordert, oder?
Genau. Ja. Und das ist eine andere Qualität dann. Und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun und mit einfach, für mich hat es viel damit zu tun, das, was ich jetzt mache, wirklich jetzt auch machen und alles andere ist in dem Moment einfach nicht wichtig. Und ich muss nicht während dem Gespräch mit jemandem oder während der Serie noch meine E-Mails checken und WhatsApp checken und keine Ahnung was und mit meinen Gedanken noch dort sein und dann könnte ich noch das machen und so. Und das hat viel bei mir damit zu tun, dass ich eben so, wenn ich die ganze Zeit gestresst war, ist es, weil ich im Kopf immer noch 100'000 Sachen, wie so 100'000 Files offen hatte, wo alle so, ah, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen.
Das ist so, wie wenn man ein Programm nicht abstellt und sie im Hintergrund gleich mal laufen.
Ja, voll. Und dann ist der Prozessor irgendwann so. Ja.
Darum läuft der Akku so schnell ab.
Ja, genau. Ja, voll. Ja, Mensch ist eigentlich nichts anderes als ein Computer.
Oder du, ja, das ist so. Ey, aber du hast gehört, oder in der Instagram-Story, am Ende ist frei, aber eben, wenn ich höre, dass du heimgereist bist, ist ja dann auch nicht frei, sondern mehr reist heim. Darum denke ich, ist das dann gleich auch so semi-frei vielleicht.
Ja, ich habe natürlich nicht ausgecheckt, dass ich am Sonntag noch in Freiburg übernachten. Ich bin davon ausgegangen, dass ich nach dem Auftritt noch heimkomme. Okay. Aber ich bin nicht mehr und dann in... Also das ist auch noch anderen schon längstens klar gewesen und es war auch schon das Hotelbuch gewesen und ich dachte, ah nein, ich muss in Freiburg im Hotel übernachten. Und dann, ja, das ist eigentlich... Also wenn ich kann, gehe ich amigs heim, wenn der Weg nicht zu lang ist. Einfach, ja, weil so wenn man schon... Homebase. Ja, Homebase. Und es geht auch ein bisschen darum, wenn ich am nächsten Tag daheim verwache, habe ich wie den ganzen Tag daheim Zeit, bevor ich jetzt oben an einen Auftritt muss. Wenn ich in einem Hotel verwache, bin ich schon an einem anderen Ort. Und dann, ja, und dann, eben, wenn ich dann mal einen freien Tag habe, muss ich zuerst von dort noch heim. Das heisst, der Haupttag ist dann gleich wieder irgendwie irgendetwas. Und dann komme ich irgendwann am Nachmittag heim und ja, dann musst du halt noch waschen und alles das machen, was du während der Woche nicht kannst machen, wenn du nicht daheim bist. Jetzt geht ja auch noch anderen Leute scheint es auch so.
Das ist so. Ich kann dich da nur bestärken, wie ganz auch. Du bist nicht allein. So. Aber warum interessiert dich so das gesellschaftliche Dasein? Das macht ja nicht jeder. Aber wo hat denn für dich so angefangen, dich auch wieder Frauenrecht extrem zu engagieren? Eben auch einen Podcast zu machen, der sich mit dem thematisiert. Was ist so der weißt du nicht, warum, sondern was ist der wie soll ich sagen, der Startschuss gewesen oder so, das Ereignis. Das denkst du, da muss ich, da will ich Herzblut reingeben.
Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es so einen Punkt gegeben hat, ehrlich
gesagt. Das auch bei mir. Also weißt, ich kann so vielleicht das Thema Behinderung sagen. Bei mir, ich habe eine Zeit lang gehabt, da ich nicht behindert sein. Also schon, ich habe immer den Rollstuhl akzeptiert. So ist es ja nicht, weil sonst wird es schwierig mit Fortbewegung und so. Aber ich kann mich noch mit Themen beschäftigen, wo jetzt vielleicht die Rollstuhl-Community oder Behinderten-Community, ich will anders machen. Und gleich habe ich immer gemerkt, dass ich irgendwie dazugehöre. Und habe dann aber auch immer das Thema so aufbereitet, wie ich sie sehe. Oder darum jetzt auch mit YouTube und Podcast. Und so merke ich eigentlich wieder, vorher habe ich es abgelehnt oder nicht wollen. Und jetzt bin ich wieder da, aber jetzt merke ich auch wieder, es ist ein bisschen viel. Es ist ein Kommen und ein Gehen, aber es ist omnipräsent. Vielleicht ist das ein bisschen bei dir auch so, ich weiss nicht.
Ja, also ich fühle das mega. Also es ist wie, es hat sehr viele Zeiten gegeben, wo, also weißt, ich identifiziere mich als Frau, ich bin Cis-Frau, ich bin zufrieden mit dem, ich wollte nie ein Mann sein. Aber es hat Zeiten gegeben, wo ich mir gewünscht hätte, ich wäre keine Frau. Weil ich einfach, okay, also nicht, dass ich nicht habe, ich auch nicht ein Mann sein, aber okay, ich einfach denke, Gott, also, und das gibt es immer wieder, wo ich einfach denke, boah, es schießt mich an, immer müssen über das Gleiche reden, über Sachen reden, die wir schon vor 100 Jahren geredet haben. Es schießt mich an, dass jede Person, die mich kennenlernt, als erstes sieht, das ist eine Frau, als erstes sieht, irgendwie, die Rolle als erstes sieht, auch wenn die Leute ultra offen sind. Es schießt mich an, dass, eben, das ist immer, und es ist immer dabei, und, ja, und irgendwie, eben, es ist, man kann ja nicht vor dem weglaufen. Ich bin in dieser Welt, ich bin eine Frau, ich bin mit diesen Rollenmodellen aufgewachsen, in dieser patriarchalen Gesellschaft. Und ich kann mich dem nicht entziehen. Also entweder bleibt es mir übrig, das zu akzeptieren und einfach so hinzunehmen. Und das muss man auf einem Day-to-Day-Basis. Also ich kann jetzt nicht 24-7 mit dem Bewusstsein rumlaufen, ich werde unterdrückt, so, das macht, dann bringst du dich um. Ja, also das ist...
In einem Speicher überhitzen.
Ja, nein, das geht ja nicht, das ist ja Horror. Aber ich glaube, es ist einfach, also, ja, und man kann es entweder, also, muss auch sagen, ich glaube, ich bin in einer Situation, die sehr privilegiert ist, ich könnte wahrscheinlich auch sagen, ich persönlich brauche jetzt Feminismus nicht mehr. Weißt du, so, weil ich persönlich, ja, ganz allein egoistisch nur für mich, ist so wie, ja, also bei mir läuft es ja gut. Weißt du, so, ich habe ja genug. Nur für mich persönlich in meinem eigenen Leben. Ich habe jetzt niemanden in meinem persönlichen Umfeld, wo mir sagt, ich habe etwas nicht, wo mich tatsächlich einschränkt durch das. Oder so, also weißt du, so, ich persönlich leide jetzt, oder meine Karriere leidet jetzt gerade im Moment nicht darunter, dass ich eine Frau bin, sondern vielleicht profitiere ich eher davon. Dass Leute jetzt finden, ah, wir brauchen Frauen, ah, fragen wir mal die Lisa. So. Aber ich finde halt, trotzdem, also ich muss vielleicht ein bisschen einen Umweg machen.
Keine Zeit.
Spannend. Franziska Holzheimer hat, also eben, ich mache schon mega lang Slam. Eigentlich länger, als ich mir überhaupt irgendetwas überlegt habe, was ich mal werden wollte. Das war ein langes Hobby. Und Franziska Holzheimer ist auch eine Slammerin. Und sie hat Slam Alphas gegründet. Das ist ein Verein zur Förderung von Frauen und Mädchen im Poetry Slam. Und sie hat diesen Verein gegründet, ins Leben gerufen. Aus eigener Kraft einfach. Und ich weiss noch, dass es hat ein riesen Wirbelsturm eigentlich auch ein bisschen von der Entrüstung und so gegeben, im ganzen Slam-Zirkus, vor allem Deutschland, Österreich, Schweiz, ist eine riesen Szene in Deutschland. Und ich bin dort nachher, glaube ich, so nach einem halben Jahr, wo sie so Vorgespräche gehabt hat mit noch anderen Slammerinnen, bin ich nachher dort auch dazugekommen und habe das so ein bisschen mitbekommen. Und dann habe ich angefangen, mehr so für Feminismus überhaupt interessieren. Ich habe jetzt angefangen zu interessieren, was sind da für Mechanismen dahinter? Was ist überhaupt Feminismus? Um was geht es Franziska? Um was geht es Feministinnen? Und dann habe ich angefangen, mehr so ein bisschen einlesen und so ein bisschen, ich habe mir dann so ein Buch gekauft, irgendwie Feminismus für Anfängerinnen oder so, etwas, wo recht gut ist, wo einfach so viele Begriffe erklärt werden und alles. Und ich habe das gelesen und es war für mich wie eine Offenbarung. Also es hat so viel wie Sachen damals schon gegeben in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, es ist irgendwie scheiße oder unangenehm oder warum aber ist das so? Ich
konnte es nicht so benennen. Oder?
Genau, ich konnte es nicht benennen, ich habe nicht dahinter gesehen. Und Feminismus hat mir plötzlich, muss man auch sagen, es gibt ja Millionen von Feminismen, aber ja, so.
Die gibt es auch in den Unterspalten.
Genau, aber so grundsätzlich durch das, dass ich mich mit Feminismus auseinandersetze, habe ich so viele Antworten gefunden für mich, wo ich gedacht habe, ja, voll genau so ist es. Ich fühle mich mega verstanden und ich habe mega fest das Gefühl, dass das, was ich hier lese, in meiner Welt so passiert. Und wenn das bei mir so passiert und ich das vorher nicht gewusst habe, wie viele andere Leute wissen es dann auch nicht. Ein bisschen so. Und ja, ich habe nie
drin angesteckt, so ein bisschen weiterzumachen, noch ein bisschen.
Oder? Ja, also ich meine, es ist ja wie natürlich. Ich habe nachher nicht gedacht, ah, jetzt bin ich radikale Feministin und muss alle anderen überzeugen. Sondern es geht mehr wie darum.
Ich meine, wenn, ist nicht gut.
Aber wenn jetzt. Das ist auch bei banalen Sachen so. Also wenn ich zum Beispiel merke, hey, keine Ahnung, weißt du, so eine Haushaltshack? Wenn ich irgendwie merke, wenn. Jetzt kommt mir gar kein Haushaltshack in Sinn. Aber weißt du, wenn irgendetwas rausfindest? Ja. Wenn du zum Beispiel herausfindest, keine Ahnung, Nagellack hält besser, wenn du zuerst einen Unterlack drauf tust, keine Ahnung. Ja. Aber wenn du das mal einmal herausfindest und dann denkst so, wow, shit, das ist ja so viel besser. So, ja, so. Dann erzählst du doch all deinen Kollegen, sagst du nachher, hey, im Fall ohne Scheiß, weißt du, was ich ausprobiert habe, das und das ist super krass, das funktioniert so gut. Ja.
Für.
Ja. Voll. Und ich glaube, das habe ich nachher einfach auch halt huere vielen Leuten gesagt und huere vielen Leuten weiterverzählt, wenn du, und ja, ich glaube einfach, wenn mir etwas einleuchtet und mega viel Sinn macht und ich das Gefühl habe, warum wissen das eigentlich nicht alle? Warum wissen das nicht alle? Warum wissen nicht alle, dass Nagellack mit Unterlag besser wird? So, dann muss ich das auch nicht erzählen. So.
Ich kenne das.
Ja.
Ich fange meistens so lachen. So. Dann habe ich das Glücksgefühl und dann muss ich lachen.
Ja.
Dann meine ich auch, ob es mir gut geht. Dann denke ich, ja, mir geht es gut. Hey, aber ich sehe das schon auch ein bisschen so in meiner Szene, in der Rostl-Szene oder in der Behinderten-Szene. Ich kann nur für mich reden, aber ich habe nicht immer Bock, immer gut sensibilisieren oder immer verständnisvoll sein. Also, aber jeden Tag geht nicht. Also, ich kann immer wenn es interessierte Fragen sind, gebe ich mir Mühe. Aber manchmal sage ich, du, hey, heute, also, kein Bock oder so. Also, weißt du, oder? Wenn es einfach um das Redenswillen geht. Oder weißt du, das Gefühl, der Rostofahrer hat jetzt Zeit. Dann sage ich, ja, jetzt, Entschuldigung.
Ja, Adlise.
Sprechstunde ist jetzt durch. Ich kann morgen wiederkommen.
Ja.
Die sind dann ein bisschen geschockt. Aber ich denke, bei Kind mache ich immer, also, da, weil die Frage immer interessiert, darum bin ich auch immer dafür, dass man Kinder fragen lässt.
Mhm. Ja, voll. Ja, also ich kann das mega, aber ich finde es eben auch gerade so, wenn man aktivistisch ist, oder ich finde, Aktivismus hat immer auch etwas Aggressives.
Ja, ja.
Und darum, also andere Leute nennen mich Aktivistin, von mir aus sollen sie machen, finde ich nicht schlimm, aber ich selber sage nicht, ich bin Aktivistin. So, weil ich gar nicht aktiv zu Leuten und sage, oder zumindest habe ich nicht das Gefühl, dass ich das mache.
Ich überzeuge Jehovas.
Ja, genau. Entschuldigung, kann ich mit ihnen über Feminismus reden? Nein, aber ich finde auch mega fest, und das hat nachher wieder mit einem anderen Thema zu tun, dass man auf die eigenen Ressourcen schauen muss. Weil ich habe auch einfach irgendwie gemerkt, bei einer Kollegin, die sehr fest sich, weißt du, auf die, auch, wenn du sehr fest feministisch bist und dir das die ganze Zeit bewusst bist, dann das treibt dich in Wahnsinn. Du kannst mit niemandem, ja. Du kannst nicht einmal mit einem Mann richtig reden, weil du immer nur siehst, was er in der Gesellschaft ist, was ja, du nicht bist.
Das Wording nicht stimmt, dann ja, musst du immer korrigieren.
Ja. Und manchmal hast du genug Energie, um das immer wieder zu sagen und mega freundlich bleiben. Und manchmal denkst du einfach, ich mag nicht rausgehen, ich mag mit niemandem darüber reden. Und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, ja Lisa, aber du interessierst dich doch so für... Also das Schlimmste finde ich, ja, wenn es so in so Smalltalk-Runden dann so... gell, du als Feministin musst ja bla 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 bla. So, dann möchte ich am liebsten jedes Mal straight eine in die Fresse schlagen. Weil ich einfach denke, schau, wenn die ernsthaft damit was du auseinandersetzen machst und sonst hab deine blöde Fresse. Und
Frage interessiert, wenn sie ja. Interessiert, ja, einfach plakativ oder so. Einfach
ja.
Das mal so ein Show. Hey, oder? Das ist halt auch so. Ich weiß halt auch nicht. Aber was ich krass finde, ich habe ja auch viel mit Szenen zu tun bei uns jetzt, ist halt auch die Diskriminierung, eigentlich die Doppeldiskriminierung von Männern im Rollstuhl und Frauen im Rollstuhl. Das ist dann auch ein Unterschied.
Wirklich?
Ja, es ist wirklich ein Unterschied. Darum bin ich auch extrem froh, gibt es eine Selbsthilfegruppe bei den Frauen.
Jetzt heisst, habe ich gemeint, du sagst, darum bin ich auch extrem froh, bin ich ein Mann.
Nicht immer. Nicht immer.
Wirklich,
aber dass es die gibt, weil wenn du so hörst, eben wenn das Thema Schwangerschaft kommt und dann mit Kolleginnen darüber redest und die erzählen, wie die Gesellschaft darauf reagiert, wenn sie sagt, ich will das Kind, ganz normale Sache, ja, hast du das überlegt und kannst du das ernähren?
Das ist echt genau das Gegenteil von dem,
wo man
wo man uns sagt, wenn ich zum Beispiel sage, ich will kein Kind, oh Gott, hast du das gut überlegt, dass du kein Kind hast? Bist du sicher? Und so. Es ist wie so, hey, Entschuldigung, ja. Es ist einfach unsere Entscheidung.
Genau, oder auch bei den Berufen, oder? Bei uns Männern geht es noch so ins Büro oder vielleicht in die Werkstatt. Frauen gehen einfach in die Wäscherei oder in die Küche. Da denke ich so. Eben die Organisation heisst Avanti Donne, vielleicht wenn du mal jemanden einladen im Rollstuhl. Also sie sind ja auch immer sehr am Sensibilisieren. Mhm. Ist wirklich eine tolle Organisation. Aber hat dir auch geholfen, manchmal den Humor in dieser Sache auch ein bisschen zu finden und vielleicht so Themen gleich humoristisch aufzuarbeiten? Weil eben sonst sieht man ja immer das Glas manchmal halb leer, wenn man nur immer auf Fehler oder auf Defizit aufmerksam macht, oder?
Ja, ich glaube, der Humor ist halt einfach ein Mittel, zum erstens zum zeigen, wie es anders könnte sein. Also Humor zeigt ja immer auf eine Art auf, dass alles ganz anders könnte sein. Und ich glaube, Humor ist auch ein Bewältigungsmechanismus. Also natürlich hilft es mir, zum nicht nur zu sehen, was ist, sondern auch sehen, wie es anders sein könnte oder auch sehen, wie absurd das es eigentlich ist. Und ja, Humor hilft oder hat mir schon immer auch geholfen, um sich selber von Sachen auch, weißt du, wie können.
Ja, also
drüber
thematisieren.
Genau.
Also schon auch, aber es ist dann gleich ein bisschen anders thematisiert, wieder, wenn ich immer muss sagen, ich habe das so und so erlebt.
Ja, und ja, ich meine, eher, weißt, wenn du kannst das Thema ernsthaft anschauen und alles, aber wenn du kannst einen Witz darüber machen, das klingt jetzt blöd, aber mit einem Witz
locker zu.
Du kannst es auch von dir entfernen. Also wenn du einen Witz machst, tust du dich auch immer so ein bisschen von etwas entfernen, habe ich das Gefühl. oder das irgendwie wie so ein von dir wegschieben. Habe ich gesagt, also es kommt darauf an, was für ein Witz. Aber es ist wie so, es ist eine Art reflektiv. Ich finde es eine wichtige Unterscheidung, weil über etwas Witze machen, also ich finde, es ist nie Humor, wenn es gegen runter tritt. Aber es gibt einen Grund dafür, warum zum Beispiel Humor in ganz krassen Monarchien oder so, Diktaturen, kann ich mal sagen. In so krassen Diktaturen, warum als Humor dort für die Leute, die halt weniger Macht haben, effektiv weniger Macht haben, mega, mega ein wichtiges Mittel ist. Weil wenn man kann sich über bessergestellte oder mächtigere Leute lustig machen, gibt einem das ein Gefühl von Selbstermächtigung zurück. Man tut sich durch Humor selbstermächtigen. Und das finde ich ganz einen wichtigen Mechanismus, wenn ich mir als Frau ich finde noch, von dort kommt auch Frauen können gar nicht witzig sein und so. Das ist so, also das ist ja so. Es gibt ja immer noch Leute, die das tatsächlich finden und sagen, also Leute, Männer und hauptsächlich Männer.
Und Frauen, das ist wie so, Partei.
Ja. Und das ist wie so, das hat von mir aus gesehen auch damit zu tun, dass Humor auch eben eine gewisse Selbstermächtigung mit sich bringt. Wenn du über etwas kannst einen Witz machen, sagst du damit, ich habe den wahren Kern von diesem Thema erkannt und darum habe ich Wissen und Macht über den Themenkomplex oder über das, was ich darüber rede. Und das gibt Selbstermächtigung.
Ja, das, eben, ich habe jetzt ja den einen oder anderen auch Komiker oder Satiriker bei mir gehabt. Eben, ich sage dann auch immer, eben, die Frage ist immer, darf Satire alles. Und ich sage immer, sie darf alles, wenn man merkt, dass der Kontext da ist. Also, dass man weiss, über was man redet. Nicht einfach nur so billige Jokes. Dann darf also wenn der Kontext da ist, darum habe ich auch mit Tabu mitgemacht. Weil eben das Konzept, durch die Gespräche und auch durch das, hat der Renato wie gewusst, um was er macht. Darum hätte er sich auch so können vertun, oder? Wenn es dann einfach so heisst, ja, heisst nicht, ich will da mal eine unheilbare Krankheit, so eine richtige, einfach, dass ich mal etwas habe, dann denke ich, ist das jetzt lustig? Also, eben, dann fehlt mir der Kontext, oder? Also, wie du gesagt hast, ich habe es dann durchdrungen, darum kann ich auch gewisse Auswüchse oder gewisse fehlgeleitete Äste ein bisschen lustig machen, oder?
Mhm.
Oder wie siehst du es, darf man sich über Krankheit, Behinderungen lustig machen?
Ja, ich glaube, es gibt keine abschließende Antwort auf das. Es ist blöd zu sagen ja und es ist blöd zu sagen nein. Ich glaube, der Renato hat das auch schon gesagt, ich finde, wenn es gut gemacht ist, dann ja. Und ja, was du sagst mit dem Kontext, stimmt sicher auch. Also ich finde es zum Beispiel befremdlich, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe und einfach irgendeinen Witz mache über irgendeine Behinderung, wo ich null Verbindung dazu habe, mich null damit auseinandergesetzt habe vorher, nicht irgendwie persönliche Erfahrungen gemacht habe oder Leute können oder mit denen geredet habe, dann finde ich es irgendwie eigenartig. Trotzdem, und auch wenn ich all diesen Kontext habe, kann es immer noch sein, dass ich auf eine Bühne gehe und einen schlechten Witz darüber mache und das ist immer noch nicht gut. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, schlechte Witze. Auch mit dem Kontext nicht gut.
Das ist so, aber es ist wie so ein bisschen. Ich meine, rassistische Witze sind auch dann nicht lustig, wenn die Person sagt, ja, aber ich habe mega viele Kollegen, die schwarz sind und die finden das auch alle lustig. So, es ist trotzdem nicht lustig. Ich glaube aber trotzdem, dass man Witze machen kann über Schwarze, wenn man zum Beispiel selber schwarz ist. Je nachdem, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich kann nicht so viel Witze. Aber ich glaube, du kannst Witze machen über, also Witze über Schwarze. Aber ich glaube, du kannst, vielleicht schneiden wir das raus. Ich glaube, du kannst Witze machen über Schwarze oder von Schwarzen, wo tatsächlich lustig sind und nicht rassistisch. Das meine ich. Aber sobald es rassistisch wird, ist es scheiße. Es ist gleich wie, du kannst Witze über Frauen machen, die fucking lustig sind, weil sie nicht sexistisch sind.
Ja.
Aber wenn sie sexistisch sind, sind sie nicht lustig. Nein. Weißt du, was ich meine?
was ich bei uns manchmal ein bisschen feststelle, ist, eben, dann macht man so ein Format wie Tabu, oder ich habe einen Kollegen, der selber MS hat, der Cartoons macht, über, also so Catch und Cartoons. Und wir werden, wenn wir das humoristisch ein bisschen aufbereiten, werden wir oft von Fußgängern angegriffen. Man macht sich nicht lustig über Behinderungen. Und dann denke ich so, dann kommen wieder so die moralisch intakte Gesellschaft.
Also das finde ich sehr eigenartig, weil wenn man eben sagt, dass Humor eine Art Selbstermächtigung ist, dann ist ja die Auseinandersetzung von deinem Kollegen, der MS hat, mit dieser Kondition über Humor, ist ja so etwas von seinem Recht. Und ist ja so geil, dass er das kann und macht.
Und von uns kommt eine Zustimmung über das.
Ja, voll. Und dass nachher jemand, wo die Erfahrung nicht macht, sich das Gefühl hat, sie oder er hat da Deutungshoheit, ist extrem.
Aber nachher kommt die Generation dann zu mir, oder? Und sagt dann so, sind sie von Geburt an im Rostl? Und sagen, ja, ich bin nicht so oft weggekommen. Der Rostl ist nicht rausgeflutscht. Aber nein, bis in Kindesalter im Rostl. Und dann hat mich auch schon mal gesagt, wenn sie nicht lieber sterben.
Okay. So, what?
Also, das war so 80 plus. Gewesen. Und habe ich so zwei Möglichkeiten gehabt, zu antworten. Die erste, die mir durch den Kopf geschossen ist, sage ich, wie alt sind sie? Was sind
sie
noch?
Wenn
sie nicht langsam. Aber ich habe dann gemerkt, dass eben der Kontext fehlt. So. Und dann habe ich gesagt, nein, mit der heutigen Medizin und so geht das. Und wir haben längere Zeit aufeinander gelebt. Also in der Reha und so. Und nachher sind wir die besten Freunde geworden, weil er sich mit dieser Welt müssen auseinandersetzen. Und ich habe ihm geholfen, den Fernseher einstellen, weil er nicht gewusst, wie der Fernseher einstellen. Also, man hat dann schon auch gemerkt, es fehlt ihm wieder Zugang. Aber so manchmal so Aussagen. Ich haben dann nicht einen Himmelfeller mehr gebraucht, um mich überlegen, was zu machen.
Ja. Ja, nein, also manchmal tut es mir auch. Ich weiß nicht. Ja. Ich meine, es gibt schon, ich finde schon, dass es wie Grauzonen gibt, wo man nicht weiss, darf ich das jetzt fragen oder ist es unhöflich oder nicht. Aber auf die andere Seite habe ich das Gefühl, es gibt auch ganz klare Zonen, wo einfach Leute nicht fragst. Also, weißt du, so, ich weiß nicht. Ich gehe ja. So, ich glaube, es ist ein guter Indikator, um sich zu fragen, würde ich das gefragt werden?
Das ist immer. Ich
oder?
Nein, das ist immer das Beste.
Also, dass irgendjemand mir irgendwie sagt, ah, du bist eine Frau, ah, willst du nicht lieber sterben? Ich weiss nicht, nein. Es ist
ich so,
glaube es nicht, sonst wäre ich jetzt tot.
Genau.
Also selbst, weißt du, was ist denn, wenn du würdest sagen, mal? Was ist, also, was würde denn die Person sagen? Ah, okay, ich besorge etwas, Moment. Also, weißt du, es ist wie so, hä, was ist das für eine Frage?
Ja, nein, aber das ist so, aber ich nehme dich auch noch sehr als Social Media affin wahr. Was ist für dich Social Media? Ist es ein Tool? Ist es ein Muss? Ist es mühsam? Was ist es?
Oh, ich wünschte, ich wüsste das besser. Über das mache ich mir eben im Moment auch ein bisschen Gedanken. Darüber, was ist Social Media für mich? Weil ich merke nach sehr krass, auch wenn ich auf Social Media, gerade auf Instagram und so, gibt es ja sehr fest die Movements, die sagen, du musst eben nicht perfekt sein und bla bla bla. Und ich bin sehr viel auch auf diesen Profilen unterwegs. Aber ich merke trotzdem mega fest den Druck von, weißt du, wenn ein Foto postest, musst du auch gut aussehen auf dem Foto. Und wenn eine Story postest, schaust du, dass du nicht das Doppelkini hast und das irgendwie gut tönst und souverän tönst und so. Und ich habe so, also ich habe wirklich, ich habe irgendwie gerade kürzlich, gerade auch jetzt wieder mit dem Erschöpfungszeug und so.
Dann stellen wir eine Frage.
Ja, und dann habe ich ein Video gesehen, Burnout mit 20, von zwei jungen Frauen, die unter 20 waren, wo sie schon das Burnout hatten. Und die sind beide auf Social Media, also sie beide quasi Influencerinnen gewesen, beziehungsweise haben sehr viel Social Media gemacht. Und dort habe ich das Video habe ich so, ich habe es noch nicht ganz fertig geschaut, aber ich habe es angefangen zu schauen und dann habe ich gedacht, weißt du was, fuck it. Also weißt du so, weil, um was es mir wirklich geht auf Social Media, ist, dass ich kann kommunizieren mit möglichst vielen Leuten. Also für mich ist Social Media nichts anderes als eine andere Form von einer Bühne. Und wenn ich auf einer Bühne stehe, was mache ich auf der Bühne? Ich bringe Sachen auf die Bühne, wo, wie vorher schon gesagt, die persönlich sind, die ich aber aufgearbeitet habe für ein grosses Publikum, weil ich denke, dass es gesellschaftlich relevant ist und gleichzeitig noch den Effekt drin hat von, ich habe etwas entdeckt und ich teile das jetzt mit euch. Es kann auch ein Zweifel sein, es kann auch eine Unsicherheit sein über etwas. Es ist mehr oder weniger so ein bisschen das Beobachten von Human Condition und das Weitergeben. Und grundsätzlich ist Social Media nichts anderes als das. Für mich. Und das ist etwas, wo ich noch dran am Arbeiten bin, weil das kann noch nicht so gut, aber um mir auch immer selber wieder zu sagen, ich bin, meine Aufgabe auf diesem Planeten ist nicht gut auszusehen. Das, was für mich wichtig ist, zum Weitergehen, ist nicht, dass ich gut aussehe. Oder dass ich irgendwie ansprechend bin als Frau oder so. Das kann ich privat sehr wohl für mich selber so machen, dass es stimmt für mich.
Für dich, ja.
Für mich. Ich bin auch einigermaßen eitel, ich bin jetzt nicht hure eitel, aber ein bisschen. Aber ich will wirklich wegkommen von dem,
es muss stimmen.
Wie ich muss aussehen. Ja. So, vor allem auf Social Media hätte ich so gern mehr Eier, um einfach meine Inhalte transportieren und darauf schiessen, wie ich dabei aussehe.
Oder Töne, oder?
Ja, es muss schon verständlich sein.
Ja, natürlich. Hey, aber eben, ich habe ja die Diskussion gesehen, wo du humoristisch nach jemandem gesucht
und nachher hast. Ja, das haben sehr viele Leute nicht gecheckt. Ich weiß es nicht. Also, ich muss es vielleicht schnell ausführen.
Ja, schon.
Also, Facebook hat mir so vor... Also, auf Facebook habe ich plötzlich wie so eine Werbeanzeige von Facebook gehabt, die gesagt hat, suche jetzt Mitarbeiter für lisachrist.ch. Du kannst ein Jobinserat machen, gratis hier auf Facebook. Und dann habe ich gedacht so, what the fuck, Facebook? So, warum sollte ich... Also, ich habe es absurd gefunden, dass mir das vorgeschlagen wird, weil sie offensichtlich nicht wissen, was für ein Business das ich bin und weiss ich auch nicht was und so. Und dann habe ich halt einen Screenshot gemacht und das auf Instagram gepostet und geschrieben, also okay, ja, wer will für mich gratis arbeiten, Praktikum, du bekommst dafür ein Arbeitszeugnis, weil meine Laune musst aushalten oder irgend so etwas. Und es ist offensichtlich, also für mich ist es offensichtlich gewesen, dass ich Witz mache.
Ohne eine gute Wahrnehmung hatte, aber...
Und es sind dann doch mehrere Nachrichten gekommen, so, ja, voll, ich wäre dabei. Ich weiss auch, die Leute haben das wahrscheinlich auch so mehr oder weniger so witzig gemeint, so, haha, ja, aber ich werde... Aber bei jedem Witz ist ja auch so ein bisschen etwas Wahres dabei. Immer. Also ich meine, klar, wenn jemand gratis für mich arbeiten will und mir mein Zeug nachtragen will, okay, aber ich muss mich dann schon auch gut mit dieser Person vertragen. Ja, der scheiß Rollkoffer, der immer zu laut ist. Aber das ist ja so, wie... Ich glaube, im Moment könnte ich das gerade auch gar nicht. Und für mich ist es vor allem, ich kann nicht jemanden für mich arbeiten und die Person nicht zahlen. Ich würde mir so scheiße vorkommen. Und nachher habe ich aber wirklich so sagen, nachdem irgendwie so wirklich ein paar Nachrichten kamen, habe ich so gefunden, nein, ich muss es noch aufklären, das war im Fall ein Witz gewesen. Und nachher habe ich ja nochmal das gleiche gepostet und so geschrieben,
es ist ein Witz.
Nein, ich würde gerne Leute zahlen, die für mich arbeiten. Und dann sind nochmal mehr Anfragen gekommen, so, ah, suchst du jetzt wirklich jemanden? Ich bin mega verwirrt, suchst du wirklich jemanden und würdest die Person auch zahlen? Dann hast du das Gefühl, wie viel sie verdienen? So, nein, ich kann mir nie mehr leisten. irgendwann, also es wäre mein grosser Traum, ist, dass ich irgendwann einen Personal Assistant habe, der alle meine Agenden ausfüllt und alles für mich macht und so. Aber da bin ich noch so weit, ich glaube nicht, dass das irgendwann Realität wird. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist auch besser in der Vorstellung als im Real Life.
Das ist immer so. In der Vorstellung weiss ich, wie es unangenehm ist. Und ich habe auch noch das Positive. Aber Lisa, noch so zum Schluss. Wenn der Film das Konzentrat von der Orangen ist... Oh
Gott, das habe ich irgendwie mit 17 geschrieben. Ich
werde jetzt aber gleich da weiter diskutieren. Was ist denn eine Serie?
Eine Serie ist never ending einfach. Ein Film ist das Konzentrat vom Nektar, habe ich gesagt. Also ich habe wie gemeint, die Metapher funktioniert ja so, dass, genau. Warte, ich muss schnell selber überlegen. Aha, jetzt habe ich gemeint, eine Orange. Nein, ich muss selber überlegen, wie sich die Metapher auf eine Serie übertragen lässt. Ich muss es schnell ausführen. Der Film ist ja, ich sage ja, in vielen Filmen wird sehr viel nicht gemacht, was man im normalen Leben macht. Ja, ja. Und darum bekommen wir quasi nur das allerbeste Goodie aus der Orange. Also wenn Filmwelt Orangen ist der Film selber, nachher das Konzentrat vom Auspressten Nektar. Und ich würde sagen, eine Serie ist wahrscheinlich anstatt der ganzen Nektar der Orangensaft mit Stückchen drin, wo schon auch wichtige Informationen hat, aber auch sehr viel, die man nicht unbedingt wissen müsste.
Das ist eine neue Orangensaft.
Und eine Folge von einer Serie ist auch immer nur so wenig im Glas. Also du bekommst immer nur so viel, dass du denkst, ah, das ist noch fein und du willst noch mehr. Das ist eine
so
Serie.
Wie der Orangensaft, den du kaufst, nachher steht aber nur so 20% Konzentrat. Also,
ja, genau. Also, aus 20% alles. Konzentrat und sonst Zuckerwasser. Ja,
genau.
Und du bekommst auch, genau, und du bekommst, wenn die ganze Bottle einfach alle Staffeln sind, oder eine Bottle ist eine Staffel und du kannst so ein Sechserpack, bekommst du immer nur so ein ganz kleines Shotglas. Und dann kannst du es trinken.
Aber das sie anfängt.
Genau, das kannst du immer trinken und denkst so, ah oh Mann, es ist nie genug. Es ist immer nur so, oh, ich will noch mehr. Und du hast immer noch Durst. Und eigentlich bekommst du immer mehr Durst. Weil so viel Zucker drin hat, dass du immer mehr Durst bekommst. Ja. Das ist eine Serie.
Genau, das habe ich kurz zu besprechen. Hey, was hat dir am Mitchie gefallen? Ich heisse der Henry Cavill.
Also ja, er ist sehr hot. Und ich habe gerne Männer mit langen Haaren. I love it. Und ich muss auch sagen, das ganze Fantasy-Zeug, also so die Ästhetik von dem, sie haben ja so farbige Linsen und so. Ja, das ist wirklich so ein bisschen... Muss man sich eigentlich schämen dafür, dass man das geil findet, aber ich finde es richtig geil.
Nein.
Starke Frauenrollen. Also es hat auch starke Frauenrollen. Und ich finde es auch geil, weil ich das Gefühl habe, es verarscht sich so ein bisschen selber. Also er ist ja ultra wortkarg. Und er sagt auch immer nur so,
Scheiße.
Yes. Und tut ihn so, und er tut Uhren verschroben. Und er ist so die Karikatur von jeder Figur, jedem Fantasy-Ding. Und das finde ich irgendwie geil. Und das gegenübergestellt zu weiblichen Hauptrollen, die unglaublich vielschichtig sind. Im Gegensatz zu anderen, vor allem weiblichen Rollen, die immer sehr eindimensional sind. Entweder klar gut oder klar böse, wohingegen mit der Jennifer tut man sich solidarisieren und dann denkt man wieder, nein, irgendwie ist das ein blöder Move gewesen, was sie jetzt gemacht hat, und nachher hat man sie wieder gern und dann denkt man wieder, ah, die Bitch. Und ich glaube, so ist es auch im normalen Leben. Jede Person hat mehrere Facetten und die Charaktertiefe bei ihr, im Gegensatz zu dem absolut ultra-plakativen, gibt mir einfach alles, was ich brauche in einer Serie.
Nein, das ist so. Und ich habe ja Bücher gelesen.
Ah, wirklich? Es gibt Bücher, die habe ich nicht gelesen. Es gibt ja auch noch das Game. Ich habe nur gewusst, dass es ein Game gibt.
Ja, gibt es auch, aber Bücher sind super. Vor allem, eben, Serie ist ja nur mal von Vorgeschichte. Also, nachher gibt es ja 6 Romane.
Scheint es eben. Ich habe im Internet ein bisschen nachgelesen und dann gedacht, oh yes.
Nein, und das ist wirklich super. Und vor allem auch, eben, ich glaube auch eine Beziehung, die die zwei ja haben, dass sie wieder so in der Serie so atmen. Könnte auch echt sein, so down, auf, so missverstanden. Absolut. Dann weiss er wieder nicht, was sie will. Sie weiss nicht, was er will. Und B, haben sich eigentlich gern. Und B, kommunizieren falsch. Ja, das ist wirklich schön. Und sonst, wenn du mal Zeit hast, was machst du? Ausser jetzt, liest ja auch ein Buch oder spazieren. Ich würde dich ganz gerne im Sommer oder so, wenn du mal in der Nähe bist, mal unseren Park zeigen. Der ist wunderschön. Man kann gut laufen zu einem Glas einladen.
Also ja, in Cham.
In Cham.
Okay. Mal schauen, wenn ich in der Nähe bin. Aber ja, im Sommer habe ich grundsätzlich mehr Zeit. Also das können wir gerne mal machen im Sommer.
Das ist wirklich mein Kraftort. Also wenn jetzt mehr Zeit hättest, würde ich jetzt schon schnell einfach mit dem
Das wäre auch schön gewesen, weil es ist so schön
Wetter. Durch das ist doof.
Ja.
Also du musst sagen, ich habe Zeit.
Aber ich weiß gerade gar nicht, wann
wir sind eigentlich fertig. Wir sind eigentlich fertig. Wir sind und fertig. Am Schluss gibt es immer noch 2 Fragen. Warum hat Lisa trotz ihrem vollen Kalender gleich einen Abstecher auf Kamp gemacht zu dem Interview?
Ich bin echt mega nett.
Ja, sozial kompetent.
Ich habe von dir nur Gutes gehört.
Oh,
der Renato hat so von dir geschwärmt. Und dann habe ich gedacht, ja, also wenn der Renato dich so super findet, dann gibt es für mich keinen Grund, um da nicht zu kommen, wenn ich sowieso einen kleinen Zogenauftritt habe.
Und wie hast du es gefunden?
Hey, mega angenehm. Ich habe das Gefühl, wir haben ein mega gutes Gespräch gehabt.
Ich glaube auch.
Und ich habe schon sehr viele Interviews gegeben, die nicht so angenehm waren wie das jetzt. Also, eines der angenehmsten Interviews, muss ich wirklich sagen.
Ich habe es auch extrem spannend gefunden, auch Ansichten, tiefgründige, wirklich cool. Und am Schluss gibt es immer noch ein Segment, wo du irgendetwas kannst auf den Weg geben kannst. Du kannst einen Witz erzählen, aber du musst auch nicht. Du kannst auch einfach sagen, es war schön gewesen. Tschüss miteinander, das kann auch. Wo nur du mit Zuschauern redest, ich klinke mich da aus und sage recht herzlich Dankeschön. Danke, Lisa.
Ja, danke dir. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt, was ihr bis jetzt geschaut habt. Und gebt auch auf euch Sorge. Nehmt euch Zeit für euch. Arbeit ist nicht alles im Leben. Und kommt mal an einen Auftritt. Ich würde mich freuen. Tschüss.
Tschüss.